Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Willkommen zum Popkultur-Wochentalk am Freitag. Meine Gäste heute sind Journalisten, Kolleginnen und Kollege. Beide arbeiten als Autoren und Podcaster, unter anderem bei den Wellen des Deutschlandradios. Mintu Tran, zugeschaltet aus Köln. Schön, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung. Hallo.
Und Dennis Kogel hier im Studio in Berlin. Hallo.
Hi, ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, also wir schauen heute auf den unter anderem, wie manche finden, seltsamen KI-Vorstoß des Kulturstaatsministers Weimar, den Weimar-Tar, seit dieser Woche im Netz als Video zu bewundern. Ja, und dann haben wir ein preisgekröntes Game, das die Nöte von Teenagern thematisiert, von der Angst, dick zu werden, gestörtes Essverhalten über Pickel und Hausaufgaben. Dennis, das hatte ich gleich angesprochen.
Ja, genau. Ich fand mich da sehr, sehr wiedergefunden.
Obwohl du aus dem Teenageralter raus bist.
Obwohl, ne? Ja, aber dann sehr, sehr stark zurückversetzt.
Sind
ja.
Wir sehr gespannt drauf. Und wir wollen dann auch noch die Jimmy Kimmel-Causa resümieren. Der US-Moderator wurde ja erst vom Sender genommen, um dann geradezu triumphal zurückzukehren. Mintu, lohnt sich schon bei den Hintergründen da nochmal genau hinzuschauen, oder?
Ja, vor allem, ich habe einen CNN-Beitrag gesehen, der gesagt hat, follow the money. Das fand ich ganz interessant. Es geht ganz knallhart um finanzielle Interessen.
Zumindest ist das eine der Theorien. Die anderen werden wir auch noch dann aufrollen gleich hier im Talk. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche hat ja der Kulturstaatsminister einen KI-generierten Avatar ins Netz gestellt, dem man, ja, wie ich finde, doch erstmal etwas ungläubig zugehört hat.
Hallo, hier ist Staatsminister Wolfram Weimar. Zumindest die Version, die 100 Sprachen spricht und sich nicht räuspert. Ich bin kein Deepfake, sondern ein politisches Experiment. Die Kollegen nennen mich auch Weimar-Tar. Und ja, ich bin ein bisschen digitaler als mein Original. Aber digital sein heißt nicht beliebig. Es heißt auch nicht intransparent zu sein. Es heißt, sichtbar machen, was mich umtreibt, zeigen, wie und weshalb Entscheidungen getroffen werden.
Also bei uns in der Kompressorredaktion gab es da die Vermutung, dass es sich da um einen Witz handelt. Aber Weimar meint diese Sache ernst. Was haltet ihr beide von diesem Weimar-Tar?
Das soll ja, also so verstehe ich das, etwas sein, was begeistern soll und was dazu führen soll, dass man denkt, Mensch, da ist aber jemand total zukunftsfähig aufgestellt und blickt nach vorne und sowas. Bei mir verursacht das so ein tiefes Fremdschamgefühl.
Bei dir, Mintu?
Man hat ihn ja angeguckt und er wirkte unfassbar hölzern, dieser Weimar-Tar. Also allein schon der Name Weimar-Tar. Ich musste ganz tief durchatmen, als ich das gelesen habe. Ich frage mich einfach, ob wir hier Tür und Tor öffnen. Also es wurde ja praktisch gesagt, ich bin kein Fake, ich bin kein Deepfake, aber genau das lädt dazu ein eigentlich.
Das könnte ja ein Deepfake auch genauso behaupten.
Genau,
ne?
Ja.
Richtig, ja.
Deswegen ja wohl auch ein Video und eben kein Chatbot, der tatsächlich als Wolfram Weimar agiert. Also so weit will man dann eben nicht gehen, ne?
Ja, ich glaube, das würde dann zu viel Kontrollverlust bedeuten, weil man dann riskiert, dass der Weimar-Tar allen möglichen Quatsch erzählt. Und das soll ja wirklich nur zeigen, hier, das können wir mit Technologie machen. Ich finde es aber alles, also mich beeindruckt das irgendwie nicht. Also für mich ist das
was
wirklich,
wollen Sie denn zeigen?
Ja, genau.
Also was ist denn krass neu daran?
Ja. Also offenbar will ja Weimar Botschaften unters Volk bringen. Ne? Mhm. Also er hat ja dann auch in mehreren Sprachen gesprochen, also KI übersetzt und gezeigt, wie das möglich ist. Und das kann einen ja schon ein bisschen beeindrucken. Hören wir mal kurz rein.
TikTok ist eine der am schnellsten wachsenden Plattformen der Welt. Aber wir wissen kaum, wie sie entscheidet, was wir sehen. Sie zieht Jugendliche mit endlosen Clips in eine Suchtspirale.
Das ist jetzt noch Deutsch, aber gleich kommt Chinesisch.
Trends und Schönheitsidealen. 因此我说，想在欧洲开展业务的企业必须接受我们的欧洲规则。这意味着
Also ob das dann eben auch stimmt oder nicht, das ist wahrscheinlich in dem Fall geprüft worden. Aber naja, also offensichtlich dient ja diese ganze KI-Nummer dazu, seine Botschaften ins Netz zu bringen.
Ich frage mich halt ein bisschen, was dann wirklich genau die Funktion dieses Weimar-Tars sein soll. Klar, man kann jetzt Videos ins Netz stellen in verschiedenen Sprachen, die dann keiner anguckt. Es hieß irgendwas, er kann dann Vorträge halten, aber im Endeffekt ist es doch nur ein großes PR-Ding. Also dieses Video kann eigentlich nichts tun, es kann keine Menschen ansprechen, man kann keine Fragen beantworten und so weiter, man kann nicht auf Leute eingehen. Es ist ja eigentlich nur eine kleine Kopie, eine kleine roboterhafte Kopie, die man da hinstellt und sagt, guck mal, wie modern wir sind.
Ja, und noch mehr, ich finde, es tut eigentlich das Gegenteil, weil man möchte ja zeigen, guckt mal, ich bringe meine Botschaften raus, ich spreche mit euch, aber stattdessen, er spricht ja nicht mit uns, sondern er spricht auf uns, zu uns, über ein technisches Hilfsmittel. Ja. Also quasi, das ist ja dann genauso unangenehm, wenn man, ich weiß nicht, in einen Austausch mit jemandem gehen möchte und dann bekommt man KI-generierte Antworten zurück, KI-generierte E-Mails und so weiter und so fort und merkt, okay, da hat jemand gar kein Interesse wirklich mit mir ehrlich auf einer Ebene zu sprechen, sondern lässt das ein technisches Tool machen. Das ist doch gar nicht so schön.
Genau, es kann natürlich in anderen Zusammenhängen, sagen wir mal, eine gewisse Neutralität vortäuschen, so würde ich es jetzt mal sagen, oder zumindest also den Versuch des Ganzen erkennen lassen. Da gibt es dieses Beispiel aus Albanien, da gibt es Diela, ein KI-Kabinettsmitglied, das Premier Edi Rama da vorgestellt hat, also seine Regierung, also ein KI-Bot, der zu 100% frei von Korruption sein soll, wenn es zum Beispiel um öffentliche Ausschreibungen in Albanien geht. Aber auch hier stellt sich natürlich dann die Frage, ob das überhaupt gelingen kann und ob diese KI dann nicht eben missbrauchsanfällig ist und die Mafia dann einfach den kapert und die Ausschreibungen dann in ihrem Sinne geschehen lässt.
Ja, natürlich. Also da habe ich mich auch gefragt, wie genau stellt man sicher, dass das korruptionsfrei ist? Eine KI kann doch ja auch nicht wirklich über Vergabe von Geldern entscheiden. Am Ende muss ja dann doch jemand das Geld irgendwohin überweisen oder einen Vertrag unterschreiben. Und das kann eine KI nicht. Und das sollte eine KI auch nicht machen. Das wäre sehr, sehr seltsam und gefährlich.
Ich frage mich auch, welche Daten da reingefüttert werden. Das ist auch, ja auch so eine Frage. Also wenn die Regierung hier sagt, okay, sie kriegt nur diese Daten oder was folgt dann auch aus Erkenntnissen dieser KI? Also was macht die, was analysiert die, was folgt dann aus an Aktionen, wenn die KI sagt, guck mal, hier erkenne ich vielleicht eine Ausschreibung, die nicht ganz koscher ist. Also ich verstehe einfach nicht. Es ist für mich trotzdem null transparent.
Ich glaube, darauf können wir uns irgendwie einigen, dass das noch völlig unausgereift ist, aber man will offensichtlich demonstrieren, dass man da mit dabei ist und das in all seiner Unbeholfenheit vielleicht dann doch recht leicht zu entlarven. Andererseits, die Themen, die Weimar zum Beispiel angesprochen hat, waren keineswegs nebensächlich. Also TikTok haben wir ja eben gehört. Also er möchte TikTok unter Kontrolle bringen. Dasselbe versucht ja Donald Trump in den USA, dort durch die Zwangsübernahme der US-Sparte dieses Konzerns durch eine US-Firma. Das geht jetzt offenbar jetzt auch in die letzte Runde. Und ja, dahinter steckt ja eigentlich weniger die Angst um die Kinder, die jetzt von TikTok verdorben werden, so wie das Weimar ins Gespräch bringt, sondern dass man sich da von dem Einfluss Chinas und möglicher Spionage auf Millionen Endgeräten eben fürchtet. Und letztlich natürlich wie immer bei Trump geht es halt um Wirtschaft und sehr, sehr viel Geld. Aber dieses Thema TikTok und Teenager-Konsumenten, das bringt uns ins richtige Fahrwasser für unser zweites Thema hier im Kompressor-Wochen-Talk.
Did you feel like a complete jerk and or a loser in high school? Well, I did. So the only thing I could think of to want to do was get hot. That's where you come in.
Tja, also kurz übersetzt, hast du dich in der Schule wie ein Trottel und Versager gefühlt? Ich schon. Alles, was ich wollte, war attraktiv und begehrenswert zu sein. Schaffst du es, dein Comic-Ich auf diese Weise heiß zu machen? Das sagt eine der Entwicklerinnen dieses Spiels. Das heißt nämlich Consume Me. Diese Woche erschienen als Videospiel und für Gamescanner auch wirklich ein Highlight schon dieses Jahres, denn Consume Me hat über die letzten Jahre so gut wie auf jedem Festival für Gameskunst große Preise abgeräumt. Und Dennis, du hast uns auf dieses Spiel Consume aufmerksam gemacht. Worum geht es genau?
Es ist ein Spiel über das Erwachsenwerden. Es ist ein Spiel über auch gestörtes Essverhalten, über Diätkultur. Und das Ganze ist, haben wir ja schon im Ton so ein bisschen gehört, es ist so eine Art Teenager-Lebenssimulation, die einen wirklich so reinwirft in dieses knallharte Teenager-Leben. Man spielt da eine junge Frau, Jenny, oder ein junges Mädchen, die wächst auf in einer chinesisch-amerikanischen Familie. Und sie muss dann in diesem Spiel und in ihrem Leben einfach ganz, ganz viele Dinge machen, die man so als Teenagerin einfach machen muss. Ja, sie muss natürlich Bestnoten in der Schule schreiben, um aufs Wunsch-College zu kommen. Dann gibt es da noch den Nachbarsjungen, mit dem kommen sie zusammen, aber dann muss man natürlich darauf achten, dass die Beziehung funktioniert, also muss man genug Zeit einplanen, um ihm SMS zu schreiben und auf Dates mit ihm zu gehen, die dann vielleicht nicht so toll sind, weil er nur Videospiele spielen will, aber egal, man geht dann trotzdem hin und hängt mit ihm rum. Und dann kommt natürlich die Mutter und ist so, hey Jenny, du musst das Bad übrigens putzen, das ist viel zu dreckig und sich so das Taschengeld verdienen. Und Die Herausforderung dabei ist, dass man eben jeden Tag nur ganz, ganz wenige Aktionen dafür verfügbar hat. Also man muss wirklich auswählen, okay, putze ich jetzt das Bad, texte ich jetzt meinen Freund oder lerne ich jetzt für die Schule? Und das stresst einen natürlich ganz viel. Und dann kommt auch noch die Diät dazu, weil ganz am Anfang des Spiels sagt die Mutter, dass Jenny doch schon ein bisschen zugenommen hat und so ein bisschen rundlich aussieht. Und das führt sie dann in dieses Rabbit Hole der Diäten. Sie holt sich dann Magazine, muss dann über Diäten lernen und dann in so einer Art Tetris-artigem Minispiel das richtige Essen essen und auf den Teller tun, um genug zu essen zu kriegen, aber nicht zu viele Kalorien zu sich zu nehmen. Und das ist übrigens ganz interessant, weil am Anfang des Spiels wird gesagt, wir nennen das nicht Kalorien, weil das kann schwierig sein für Leute, die betroffen sind von gestörtem Essverhalten. Wir nennen das Häppchen oder Bites.
Als ob das dann wirklich was ändern würde. Aber nun, also ich finde, es hört sich einerseits total stressig und kompliziert an und andererseits schneidet es natürlich extrem wichtige Themen an. Vielleicht, dass wir noch einen ganz kurzen Eindruck bekommen, wie die Entwickler sich das, wie die das beschreiben.
You, the player, must manage her schedule by making meticulous decisions about how to spend her free time.
Every activity costs or boosts different resources. These activities often involve mechanically hilarious mini-games.
In Consume Me, putting food on your lunch plate is a puzzle game.
Also ich glaube, wir wissen jetzt ungefähr, wie das sich gestaltet, bevor wir auch auf die Ästhetik noch eingehen. Also erstmal, Mintu, kannst du damit was anfangen?
Es hat mich so an meine eigene Kindheit erinnert. Die Game-Entwicklerin ist ja auch Asian American, so wie ich das verstanden habe. Und der Druck in der ostasiatischen Community, vor allem südostasiatischen Community, vor allem auf junge Mädchen, ist wirklich immens. Also der krasse Bildungsdruck, gute Noten zu schreiben, aufs College zu kommen, hat bei mir sehr resoniert. Und dann auch natürlich asiatische Eltern, die, ich sag mal, ein bisschen direkter sind, wenn es um Kritik am Körper der Tochter sind.
Ist das so, ja? Direkt?
Ja, es ist sehr, sehr direkt. Also ich komme zur Tür rein, meine Mutter sagt direkt, du siehst fett aus. Also,
nein, wirklich?
Ja,
du machst
das
nicht am Charakter fest, sondern irgendwie
nein,
auch
nein,
anders.
Nein. Ja? Genau, es geht um den Körper. Und deswegen konnte ich mich da sehr, sehr gut mit reinversetzen. Ich habe mich noch gefragt, bei diesen Slice-of-Life-Games sind das ja, die so ein bisschen mehr den Alltag darstellen. Wer tut sich diesen Stress in der Freizeit an?
Offensichtlich ich.
Und viele finden es ja auch gut. Also das Spiel ist ja preisgekrönt. Ne? Also
ja.
Vielleicht, dass wir noch ein bisschen Hintergründe bekommen, Dennis?
Also dahinter stecken Leute von der NYU. Das ist eine Uni in New York. Die hat ein Games-Programm und die Entwicklerin heißt Jenny Zhao Sha und ihr Co-Entwickler AP Thompson. Ja, und die haben sich wirklich entschieden, ja, Jennys Leben nachzubilden, weil sie wohl die Tagebücher von ihr entdeckt haben und sie hat quasi ihre alten Tagebücher gezeigt, wo sie ihr Leben wirklich wie ein Spiel getrackt hat, also gesagt hat, okay, hier so und so viele Kalorien muss ich zu mir nehmen und so viel wiege ich jetzt, diese Noten brauche ich, diese Punkte muss ich erzeugen, das ist mein Geld, und dann waren sie so, das klingt wie ein Videospiel, du hast dein Leben wie ein Videospiel gelebt und darüber könnte man ja ein Spiel machen, und ich fand das wirklich, wirklich spannend, weil das einerseits wirklich stressig ist. Also es ist wirklich stressig und das bringt einen aber wirklich in dieses Mindset von jemandem, der in alle möglichen Richtungen gezerrt wird und alle Aufgaben erledigen muss. Und ich finde, am Ende reflektiert dieses Spiel auch das Ganze so ein bisschen, weil das führt natürlich nicht zu einem guten Ende. Es gibt so eine ganz witzige Beschreibung im Spiel. Es hat über 13 unterschiedliche mögliche Enden, die meisten davon schlecht.
Ach so. Und was heißt es dann schlecht? Also wie kann es dann enden?
Naja, also mit dem kompletten Nervenzusammenbruch.
Ach so, Bruch.
Ja, Spoiler, Leute. Also es kann ja nicht gut gehen, wenn sie zu wenig isst, sich zu viel stresst, sich zu viel vornimmt und das wird dann natürlich, also das endet tragisch und letztendlich endet es damit, dass dieses Spiel gemacht wird. Also quasi, weil das ist ja ein autobiografisches Spiel.
Also macht mich dieses Spiel eben stärker, wenn ich jetzt, sagen wir mal, selbst in so einer Situation bin als Teenager, mir das bewusst zu machen, was ich mir eigentlich da alles aufbürde und das vielleicht dagegen anzugehen?
Ich glaube ja, und vielleicht sogar nicht nur als Teenager. Also weil ich habe mich dann auch selber so ein bisschen da drin erwischt. Also nicht, dass ich, also ich mache jetzt keine Diäten oder sowas.
Nee, siehst nicht so aus.
Also
das heißt nicht, dass ich finde, dass du zu viel drauf hast, sondern du bist einfach überhaupt nicht der Typ
umgekehrt.
Dafür.
Eher umgekehrt, tatsächlich. Ja. Nee, und bei mir ist es eher so, dass ich auch die Gefahr bei mir sehe, so ganz, ganz viel mein Leben zu tracken und auch so diese Selbstoptimierungssachen habe. Ne? Die Fitnessuhr, das Projektmanagement-Tool, um zu gucken, welche Aufgaben ich am Tag... Kalorien-Tracking-Apps.
Nutzt du sowas, Mintu?
Habe ich es genutzt in meiner Teenagerzeit, wie gesagt. sagt. Also das ist wirklich
Das setzt etwas, einen doch total unter Druck,
das setzt einen total unter Druck. Also es gibt ja so gesellschaftliche Bilder, die zum Beispiel sagen, als Mädchen darfst du nicht mehr als 50 Kilo wiegen, du darfst nur so und so viel essen, du musst so und so viel Sport machen, du darfst, musst zwar dünn sein, aber darfst auch nicht zu schlaksig wirken, mach bitte Sport, hab Brüste, hab einen Arsch. Also es gibt halt so ganz widersprüchliche Botschaften der Gesellschaft. Und das alles prasselt auf ein junges Mädchen ein, die dann versucht, irgendwie da reinzupassen, sich in dieser Gesellschaft mitzuhalten. Und das kann natürlich, wie das Game ja auch zeigt, sehr, sehr schlimme Konsequenzen haben.
Ja, und eben, ich finde, es hat ja auch eigentlich einen sehr aktuellen Aufhänger in gewisser Weise, weil ich habe das Gefühl, diese ganze Body-Positivity-Kultur, die wir mal vor ein paar Jahren hatten, wo gesagt wird, nein, es ist okay, wenn du mehr als 50 Kilo wiegst.
Naja, das hängt ja auch von der Größe ab.
Also ja, natürlich. Ja. Aber, oder wo man Popstars zelebriert hat, die einen größeren Körper hatten. Mhm. Das hat sich ja jetzt wirklich ins komplette Gegenteil verkehrt. Und jetzt mit Abnehmenspritzen, den GLP-1-Medikamenten wie Ozempic oder sowas, ist es ja wirklich so, dass jetzt wirklich wieder gesagt wird, doch, jetzt müssen alle wieder schlank, dünn, sportlich
sein. Aber vor allem aus Gesundheitsgründen, ne? Nicht weniger aus reinen Schönheitsaspekten.
Ja.
Ja, vorgeschoben meint ihr.
Vorgeschoben, genau. Ja? Also, vorgeschoben, also das ist ja dann so.
Na Moment, aber ich meine, tatsächlich massives Übergewicht ist ja nun mal gesundheitsgefährlich.
Das ist total gesundheitsgefährlich. Ja. Und wer irgendwie einen BMI über 30 hat und das dann ärztlich verschrieben bekommt, bitte, bitte. Mhm. Aber was mich wirklich besorgt ist, dass in der Celebrity-Welt selbst Leute, die, ich sag mal, nicht super dünn waren, sondern aber auch nicht super dick, sondern halt eher so ein Mid-Size waren, dass selbst die jetzt irgendwie komplett gewandelt sind. Also Meghan Trainor ist so ein Beispiel. Mhm. Niemand würde die als dick bezeichnen, die normalgewichtig, die jetzt aber auch Ozempic genommen hat und gesagt hat, mit Kombination mit Sport und so weiter, das ist mein gesünderer Lebensstil. Aber sie war ja davor auch nicht unfassbar ungesund. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt so langsam das bestimmte Thema ist, ja, wer jetzt nicht super dünn ist, ist eigentlich faul oder hat zu wenig Geld. Das sind die zwei Gründe, warum du es nicht hast.
Ja, und also quasi jeder hat natürlich die freie Entscheidung, abzunehmen, zuzunehmen, wie auch immer, mehr Sport zu machen, weniger Sport zu machen. Das ist ja alles okay und soll jeder entscheiden, wie er oder sie möchte. Mhm. Aber quasi dieser Druck, der dann entsteht und dieses Vergleichen und sowas, auch über Social Media und so weiter und so fort, das spielt natürlich eine riesige Rolle. Also gerade auch für Teenagerinnen, glaube ich.
Obwohl ich behaupten würde, es hat es immer gespielt. Die Frage ist natürlich, in welchen Vergleichsmitteln sieht man sich, ne? Also wenn du jetzt im Netz natürlich immer dieses ständig vor Augen hast und die technischen Möglichkeiten mit Tracker und Kalorien-App und sonst was allem hast. Und
die medizinischen Möglichkeiten mit Ozempic.
Naja, dann bist du quasi ständig unter der Kontrolle und der Aufsicht, dass du dich daran hältst oder eben nicht hältst und musst ständig dich rechtfertigen, ja, ne, wenn du es eben nicht tust. Aber würdet ihr sagen, das ist generell ein Problem, mehr als es früher war?
Würde schon so weit gehen. Ich würde schon sagen, dass das gerade zunimmt. Und ich finde dann wirklich so ein Spiel wie Konsumi ganz interessant in der Hinsicht, weil es einem die Möglichkeit gibt, sich da so ein bisschen reinzufühlen und vielleicht auch für sich selber zu reflektieren und zu erkennen, wie schlimm sich das auch anfühlen kann und dann eben vielleicht das eigene Handeln zu überdenken oder das nochmal zu erkennen, wenn das woanders stattfindet.
Aber wird denn da eigentlich auch der Hintergrund beleuchtet, dass es ja oft bei diesen Gewichtsgeschichten eben gar nicht so sehr nur um die Frage geht, mache ich Sport, nehme ich ab und so weiter, sondern dass da kompensiert wird, dass da ja ganz viel psychische Ballast dahinter steckt, der kompensiert werden muss, ne?
Ja, genau. Also weil es geht einerseits um dieses Abnehmen, und das Abnehmen ist ja nicht der einzige Punkt. Das Abnehmen ist ja ein Teil von dem Versuch, komplette Kontrolle über das eigene Leben zu haben.
Ja, und geliebt zu werden.
Geliebt zu werden, ja, toll gefunden zu werden, erfolgreich zu wirken, sich zu vergleichen, besser zu sein als andere und so weiter.
Ja,
und
wer
so
attraktiver ist, hat bessere Chancen im Job, in der Liebe und so weiter. Das ist ja alles bewiesen oder als attraktiver wahrgenommen wird. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass dieses ganze, okay, wie viele Slices, wie viele Bites packe ich jetzt auf meinen Lunchtray, was ja in Consume Me gemacht wird, und dieses Kalorien-Tracken, das ist ja überhaupt kein weibliches Thema mehr. Also ausschließlich. Also die Gym-Bro-Kultur ist ja genauso schlimm oder noch schlimmer, was das angeht. Ehrlich gesagt kenne ich inzwischen viel mehr Männer, die ihr Essen tracken, als die Frauen. Das ist also, deswegen finde ich das schon ein gesellschaftlich sehr, sehr relevantes Thema, weil diese Diätkultur, die Gym-Bro-Kultur, Cocaine-Schick, Skinny-Talk und so weiter, das sind einfach Dinge, die mich selbst und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es jetzt ist, in dieser Zeit Teenager zu sein, die einen krass, krass beeinflusst.
Ich kann ein Lied von singen. Tochter, ja. 15 Jahre alt, das ist wirklich, also das kann man täglich vorgelebt bekommen. Die Frage ist natürlich, wie gesagt, finde ich immer ganz stark, ob man die Chance hat zu reden oder ob das eher wenig Redekultur gibt und dann eben ganz viel kompensiert werden muss oder mit sich selber ausgemacht werden muss. Also da sehe ich schon noch einen entscheidenden Schlüssel. Vielleicht aber ganz kurz, Dennis, wieso kommt das Spiel jetzt eigentlich erst in der Vollversion raus, wenn es schon vor 7 Jahren eigentlich entwickelt wurde und auch im Verlaufe der Jahre so viele Preise eingeheimst hat?
Ja, gute Frage. Ich glaube, die Leute, die darin gearbeitet haben, die haben sich einerseits ganz schön viel Zeit gelassen. Ich glaube, da gab es vielleicht auch ein bisschen Angst davor, das überhaupt rauszubringen und vielleicht auch die Angst, dass nichts Falsches zu sagen oder dass das ist ja ein sehr, sehr sensibles Thema und quasi ich merke das auch im Spiel an vielen Stellen, dass da Warnungen oder Erklärungen reingeschoben sind von wegen, okay, ne, das ist keine Kalorien, sondern nur Häppchen und dass man dann denkt, so wir möchten nichts Falsches aussagen und gleichzeitig ist es auch, erscheint es jetzt in einem schwierigen politischen Klima, weil Konsumi erscheint in einer Zeit, wo gerade Zahlungsdienstleister, also Mastercard, PayPal, Visa, die üben gerade massiven Druck aus auf Gaming-Plattformen, solche Spiele wie Konsumi aus dem Sortiment zu nehmen. Also auch da gibt es so eine Angst, wann das dann jetzt wirklich rauskommen kann und ob das jetzt der richtige
Warum üben
Moment
die Druck
ist.
Aus?
Ja. Weil auf die wiederum Druck ausgeübt wird von religiösen rechten Gruppen. Also zum Beispiel in Australien gibt es eine, die heißt Collective Shout, die sagt, Spiele wie Konsumi, in denen ja so ernste politische Themen verhandelt werden oder vielleicht auch sogar mal Nacktheit eine Rolle spielt, dass die nicht verkauft werden sollen. Und das führt gerade auch zu ganz, ganz vielen Debatten im Gaming.
Was ja eigentlich an dem Ziel des Spiels völlig vorbeiführt, ne?
Komplett.
Also
ja,
das hat ja damit nichts zu tun.
Nö.
Also das ist natürlich auf jeden Fall ein entscheidender Punkt oder ein entscheidendes Thema, gerade auch überhaupt in der gesamten politischen Situation, nicht nur in Australien, sondern auch in den USA. Die Frage, ob jemand vor wem einknickt aus politischen Gründen oder religiösen oder sonstigen in dieser Hinsicht. Da sind wir auch gleich schon beim nächsten Thema, nämlich bei Jimmy Kimmel. Aber vielleicht das noch nachgereicht. Konsumi, dieses Spiel, eben, was sich wirklich lohnt, ist bei der Games-Plattform Steam zum Beispiel zu erwerben, kostet ungefähr 15 Euro. Sie hören den Popkultur-Wochentalk im Kompressor am Freitag. Ich bin Max Oppel und meine Gäste im Studio sind Mintu Tran, zugeschaltet aus Köln, und Dennis Kogel hier im Studio beim Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben ja diese Woche intensiv über den US-Late-Night-Talker Jimmy Kimmel gesprochen, dessen Show war in einer beispiellosen Aktion kurzfristig gecancelt worden, um dann nur 6 Tage später wieder auf Sendung zu gehen. Seit Dienstag kimmelt es wieder kräftig bei ABC.
You almost have to feel sorry for him. He tried did his best to cancel me. Instead, he forced millions of people to watch the show. That backfired bigly.
Also da kriegt Trump ordentlich einen mit, wenn man davon ausgeht, dass es die Trump-Regierung war, die eben mit ihren Drohungen gegen Kimmel und ABC, der Kanal gehört ja zu Disney, die vorübergehende Absetzung der Show erreicht hat, dann zeigt eben diese Rückkehr, dass Kimmel keineswegs Angst zu haben scheint, jetzt Trump umso mehr zu kritisieren und durch den Kakao zu ziehen. Und das wiederum stärkt die These ja, dass es Disney doch auch noch um was anderes ging, als eben jetzt der Regierung zu gehorchen, nämlich auch um das eigene Image und vielleicht auch um das Geld. Wie seht ihr das?
Ich finde das ja ganz interessant. Es gab ja, Aktienanteilseigner bei Disney haben praktisch Disney aufgefordert, da Transparenz schaffen. Wie sind die Sitzungen abgelaufen und so weiter, weil die Aktie abgestürzt ist von Disney. Also da haben Leute Geld verloren, dadurch, dass Jimmy Kimmel abgesetzt worden ist. Vermutlich, die Aktie ist abgestürzt, wahrscheinlich wegen Image-Schaden und so weiter. Es wurden Boykottaufrufe geteilt, wonach man seinen Disney-Plus-Account aus Protest kündigen soll. Also es hat Disney anscheinend wehgetan wirtschaftlich. Also ein Faktor, warum vielleicht Jimmy Kimmel dann doch spontan wieder zurückgebracht worden ist.
Ja, die Frage ist aber natürlich, hätte Disney, und das ist so das Argument der Leute, die sagen, das war eine richtige Entscheidung, Jimmy Kimmel abzusetzen, hätte es quasi Disney mehr geschadet, wenn sie gegen Trump gehalten hätten? Und das gab ja so Takes, Artikel, Argumente von so, ja, so Wirtschafts- wirtschaftsnahen, sage ich mal, Leuten, die gesagt haben, ja, Walt Disney, der Gründer, hätte genauso gehandelt damals, weil man muss das Image der Firma beschützen und hier war es in Gefahr und deswegen musste man das absetzen, um mehr Schaden abzuwenden. Mhm. Halte ich für ein verständliches Argument, aber auch ein trauriges. So.
Traurig, warum?
Weil man dann eben die Pressefreiheit, die Redefreiheit, die Freiheit, Comedy zu machen, unter den Bus wirft, um zu sagen, okay, jetzt ärgert sich der Trump, jetzt ärgert sich die Regierung, da nehmen wir Druck raus.
Okay, da gehst du aber schon relativ weit, denn dieses Wording, ne? Also wenn man sich das nochmal genau anschaut, was hat Kimmel eigentlich wirklich gesagt? Ich spiele mal einen Ton von ihm ein.
Die Make America Great Again Gang hat versucht, diesen Jungen, der Charlie Kirk getötet hat, als etwas anderes darzustellen, als einen von ihnen.
Das war unter anderem einer der Töne, wo sich das Ganze entzündet hat. Also da macht ja Kimmel was eben auch nicht geht. Also er spekuliert eben ganz klar über den Attentäter und wo er herkommt und so weiter. Und er weiß es zu dem Zeitpunkt nicht. Und er kritisiert eben Trump und die Bewegung dahinter. Also ich will damit sagen, es ist natürlich nicht so, dass man das nicht schon durchaus kritisieren kann, ne? Und dass man sich davon eben auch verletzt fühlen kann. Und nicht umsonst hat ja Kimmel sich dann auch tatsächlich entschuldigt, beziehungsweise ist klar gerückt, dass er auf keinen Fall die Kirk-Angehörigen oder so verletzen wollte damit. Und da sagen manche natürlich, er hätte auch vorher das einfach schon tun können und dann wäre er vielleicht gar nicht vom Sender gerufen worden.
Ja, aber also das Gut der Meinungsfreiheit in Amerika ist ja nochmal anders als hier in Deutschland. Also hier zum Beispiel schränken wir das Recht für Meinungsfreiheit ein, wenn sie die Würde von anderen nicht verletzen und so weiter. Also da gibt es Einschränkungen, wen man zum Beispiel wen man Menschenrechte absprechen darf und so weiter. Dann wird man halt dementsprechend als Extremist eingeordnet. Das wird dann auch strafrechtlich angegangen teilweise. Mhm. In den USA ist es ja anders. Also du kannst ja zum Beispiel ohne Probleme ein Hakenkreuz draufmalen. Überall.
Ja, und darfst auch den Holocaust leugnen.
Du darfst auch den Holocaust leugnen. Das fällt alles unter Meinungsfreiheit. Und das hier, klar, diese Aussage von Jimmy Kimmel, dass er insinuiert hat, dass der Attentäter womöglich eine Verbindung zur MAGA-Verbindung hat, auch nicht in Ordnung, aber überhaupt nicht auf einem Niveau, wo man in Amerika eigentlich sagen würde, das fällt nicht mehr unter die Meinungsfreiheit. Und das wird ja auch aus konservativen Kreisen kritisiert, dass Jimmy Kimmel deswegen abgesetzt wurde. Also wenn sich ein Ted Cruz meldet, ein Rand Paul oder ein Dave McCormick und die sagen, oder sogar Tucker Carlson und die sagen, das ist nicht in Ordnung, wenn so etwas sozusagen zensiert wird, dann muss man sich schon überlegen, was Trump da eigentlich tut.
Ja, Moment, wenn es Trump für denjenigen nimmt, der das angeordnet hat, aber das ist ja eben nicht
Trump
so.
Trump wollte,
ne?
Das zumindest. Mhm. Also er hat ja sehr, sehr offensiv auch dafür geworben, auf Truth Social, setzt den ab, setzt auch die ganzen anderen Talkshow-Hosts ab.
Womit er grandios gescheitert ist, das muss man ja eben auch mal festhalten jetzt, ne?
Ja, aber ist ja noch Zeit im Jahr und in der Amtszeit. Aber ich finde diese Formulierung von Kimmel, also ich fand die auch nicht so glücklich, aber ich finde, das braucht so ein bisschen Kontext, weil er hatte ja gesagt, dass man gerade, also quasi, dass der Mord also jetzt schon instrumentalisiert wird und dass da versucht wird, diesen Attentäter eben in eine andere, also quasi in eine andere Richtung zu deuten.
Dass als man sagt, das MAGA-Lager selbst.
Als das MAGA-Lager selbst, genau. Es wurde gesagt, der ist linksextrem von Anfang an.
Ja, ja.
Das war zu dem Zeitpunkt aber nicht bekannt. Ist es im Moment immer noch nicht.
Ja.
Dann zu sagen, der kann nicht einer von uns gewesen sein, was zum Beispiel beim versuchten Trump-Attentat ja dann letztendlich sich auch so ein, es war ja auch am Ende so ein bisschen unklar, aber auch da schien der Attentäter oder der mutmaßliche Attentäter, muss man sagen.
Solange er nicht verurteilt ist,
genau,
rechtskräftig.
Hat ja dann auch Verbindungen eher ins rechte Lager. Also es war eher ein Kommentar darüber, dass man im Moment noch nicht weiß, was diese Tat politisch motiviert hat und dass die aber jetzt schon instrumentalisiert wird. Das finde ich, kann man schon sagen, auch wenn es eine unglückliche Formulierung war.
Vor allem ein Punkt finde ich ja interessant ist, Stichwort Instrumentalisierung, dass Trump ja zum Beispiel ankündigt, er will die Antifa als Terrororganisation einstufen lassen und dass unter Linksextremen Republikaner und Leute aus der MAGA-Bewegung nicht nur wirklich irgendwelche Leute schmeißen, die zum Beispiel den Staat umschmeißen wollen, sondern wirklich demokratische Politiker. Also der Ton verraut sich einfach extrem.
Das ist sicher in jedem Fall problematisch und ich denke, das wird auch kaum einer gutheißen. Interessant ist, dass Donald Trumps Schwiegertochter selbst in einem Interview gesagt hat bei Fox, dass wenn alle Leute, die Trump kritisieren, vom Bildschirm gehen müssten, dann würden nur noch eine Handvoll überhaupt übrig bleiben. Also da eine gewisse Selbstkritik auch erkennbar ist. Wir hatten halt im Kompressor in dieser Woche auch noch eine interessante Stimme, wie ich fand, von Eric Kirschbaum, der ist ein US-Journalist, der gesagt hat, naja, das ist alles nicht schön, diese Drohkulisse und so weiter. Aber wenn man jetzt mal bei den Fakten bleibt, dann ist die US-Medienlandschaft und die Meinungsfreiheit damit und Presselandschaft aus den letzten 4 Jahren Trump-Regierung gestärkt hervorgegangen. Das war zumindest sein Postulat.
Das ist ja eine krasse These. Mhm.
Naja, ich denke, das kann man schon damit erklären, dass ja Trump auch damals sich schon massivst gegen New York Times und Washington Post und so weiter ausgesprochen hat und dass die aber letztlich durch diesen ganzen Rummel eigentlich auch wieder große Aufmerksamkeit bekommen haben und eben auch Auflage nach oben gegangen ist. Und jetzt zum Beispiel Kimmel hat seine Zuschauerzahlen verdreifacht. Ne? Also ja. Das ist halt auch wieder so der Flashback-Effekt.
Ich finde es aber trotzdem eine sehr, sehr gewagte These, weil ja Trump auch einen sehr loyalen Mann an eine zentrale Stelle gehievt hat.
Carr.
Brandon Carr. Der ist Mitautor beim Project 2025, diesem Projekt, der einer bestimmten Untergruppe der Republikaner, die praktisch demokratische Institutionen schwächen wollen. Und dieser Mann ist jetzt der Vorsitzende der Medienaufsicht FCC. Und die FCC vergibt ja Rundfunkfrequenzen und ist dafür zuständig, auch Fusionen zuzustimmen. Also zu gucken, okay, entsteht hier ein Monopol oder nicht. Und dieser Mann hat ja in einem Interview sehr offen den Sendern gedroht, auf den Jimmy Kimmel läuft. Also er hat praktisch gesagt, wir können das jetzt auf die einfache Tour machen und ihr macht was wir von euch erwarten, oder auf die harte Tour.
Aber Drohungen sind eben keine Verbote, ne?
Drohungen sind noch keine Verbote, aber es sind da schon auch wirtschaftliche Interessen da. Also Nexstar, einer der Sender, so Mediengruppen, die praktisch viele lokale Sender besitzen, auf denen auch ABC läuft, wo ja Jimmy Kimmel ausgestrahlt wird, die senden den ja immer noch nicht. Und das hat den Hintergrund, dass Nexstar eigentlich gerne fusionieren möchte mit seinem Konkurrenten und das ist noch nicht erlaubt von der FCC. Also da gibt es schon wirtschaftliche Interessen und dieser Mann ist schon an einer sehr zentralen Stelle. Da geht es nicht nur um irgendwie Image und so weiter, sondern wirklich um knallhartes Business. Also es ist ein Deal, der $6 Milliarden kostet.
Und es ist, was ich daran so spannend finde, es sind Drohungen, keine Verbote, aber das scheint für mich auch so ein Feature dieser ganzen Trump-Administration zu sein, dass man viel andeutet oder klar macht, was man gerne hätte und was man gut findet. Und das ist nicht unbedingt Gesetz oder das ist keine Anweisung, aber es ist eben so als sehr, sehr starker Wunsch formuliert und dann schwingt da eben ganz, ganz viel mit. Und ich frage mich halt, okay, quasi jetzt diese Rückkehrshow von Jimmy Kimmel, die war, die fand ich sehr interessant. Da war auch viel Kritik an Trump, an Carr dabei. Aber ich frage mich, hält das dann, ne? Oder wird dann vielleicht langsam über die Zeit so Druck aufgebaut, da vielleicht ein bisschen weniger kritisch zu sein oder bestimmte Formulierungen nicht zu machen?
Ja, ja.
Bisschen vorauseilender gesucht. Gehorsam.
Das ist das, was natürlich jetzt viele Medienjournalisten auch hier in Deutschland auf jeden Fall vermuten und befürchten. Ich glaube aber, lohnt sich trotzdem auch, den Aspekt zum Beispiel auch nicht außer Acht zu lassen, dass sich bei einem gemeinsamen Feind sozusagen die alle, die das nicht wollen, eher auch versammeln und vereinen, als das der Fall ist, wenn man, sagen wir mal, so ein indifferentes Bild davon hat. Also ich will damit sagen, ich habe auch verschiedentlich die Meinung gehört, dass es natürlich schon stark ist, wenn so eine Boykottbewegung wie jetzt auch bei der Kimmel-Causa sich formiert, dann wirtschaftlichen Druck erzeugt durch Abokündigungen etc., Milliarden, der Disney-Konzern Milliarden verliert und dann am Ende wahrscheinlich auch aus wirtschaftlichen Gründen einknickt, dann ist das natürlich ein großer Erfolg, der auch nachwirkt. Und dass einfach so plakative Aktionen und so solche Drohungen und solche Druck eben auch einen großen Gegendruck erzeugt und dass das wiederum so gesehen dann eben auch den rückwärtigen Effekt haben kann. Also ist eine, ja, würde ich sagen, differenzierte Angelegenheit. Es ist in der Tat spannend und wir sollten auch nicht locker lassen, die nächsten Wochen sowohl Kimmel als auch alle anderen uns genau anzuschauen, was da gesagt wird. Und
auch bei allen möglichen anderen Medien hinzuschauen, weil Trump ja gerne damit droht, alle verklagen zu wollen.
Ja, ja, ja.
Also verklagt ja die New York Times. Ich glaube auch,
Auf einen historischen Milliardenbetrag, ne?
Auf einen historischen Milliardenbetrag. Er hat auch Paramount verklagt, das ist der Mutterkonzern von CBS, weil er sich unfair dargestellt gesehen hat gegenüber Kamala Harris. Die haben da eine 16 Millionen Dollar Abfindung an den gezahlt, also und zwar bevor ein Gericht entschieden hat, also auch vorauseilender Gehorsam mäßig. Also da lohnt es sich schon hinzugucken, wem Donald Trump alles droht. Das sind schon auch finanzielle Schäden, die diese Konzerne haben können, und wenn sie halt schon davor einknicken und ihm Geld zahlen und dann vielleicht intern ein bisschen Schusch machen, also da lohnt es sich hinzugucken und dann auch zu gucken, wie sich denn Widerstand formiert.
Werden wir auf jeden Fall verfolgen hier im Kompressor. Und damit sind wir schon am Ende unseres Popkultur-Wochentalks heute. Das ging wie im Flug vorbei mit unseren Gästen Mintu Tran und Dennis Kogel. Ich danke euch sehr für eure ganzen Meinungen, eure ganzen Hintergründe, eure Informationen. Danke.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Danke, schönes Wochenende.
Und danke an alle, die uns zuhören, ob live oder im Radio oder im Podcast von Deutschlandfunk Kultur.